in der jüdischen Welt zur Zeit Jesu, einige Jahre davor, einige Jahrhunderte nach, gab es eine ganz bestimmte Meinung über das Lernen von Kindern. Ein Rabbi, der zur Zeit Jesu gelebt hat, auch vielleicht auch ein paar Jahre davor, hat gesagt, das Schwatzen mit Kindern, der Aufenthalt unter Ungebildeten, führt zu Versumpfung. Oder Rabbi Jose, Judas Sohn aus Kefar Babli, sagte, was gleicht dem, dass man von Kindern lernt? Es ist so, als esse man unreife Trauben oder tränke Most direkt aus der Kelle. Was gleicht dem, was man von Alten lernt? Es ist so, als esse man reife Trauben oder tränke alten Wein. Diese Meinung war zu der Zeit Jesu so unter dem Volk oder gerade unter der gebildeten Schicht. Nun geschah es zum Leben Jesu, dass er auf den Berg der Verklärung ging. Er hat sich drei Jünger mitgenommen und diese drei Jünger waren irgendwie so Auserwählte. Und währenddessen waren dann der Rest der Jünger unten im Tal. Und als Jesus nach der Verklärung mit seinen drei Jüngern noch runtergekommen ist, hatte eine große Volksmenge um die Jünger sich gesammelt und die haben gemerkt, die Jünger schaffen nicht mal einen Besessenen zu heilen. Und Jesus hat den Besessenen geheilt, den besessenen Knaben. Und so sind die ganze Jüngerschar mit Jesus von dem Weg vom Berg Tabor Richtung Galiläa nach Kapernaum gelaufen. Und unterwegs hat sich dann so eine Frage breit gemacht. Ja, wer ist der Größte von uns? Und Jesus hat gesagt, auf dem Weg, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er dort sterben wird und auch auferstehen wird. Und die Jünger haben dann natürlich gedacht, ja, wenn Jesus nicht mehr da ist, wer wird für uns der Größte sein? Vielleicht die drei, die oben auf dem Berg waren oder jemand anders. Und so sind sie Richtung Kapernaum gelaufen und dann kommen sie zu Jesus. Und in Matthäus 18, Vers 1 bis 5 wollen wir nun lesen, was dann geschehen ist, als diese Jünger, die mit dieser Vorgeschichte zu Jesus gekommen sind und Folgendes gefragt haben. Lass uns Matthäus 18, Verse 1 bis 5 aufschlagen. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das haben die Jünger niemals gedacht, dass dieser große Lehrer entgegen der ganzen Meinung, die zu der Zeit in der jüdischen Welt geherrscht hat, ein Kind ruft. Und Jesus sagt es noch extremer. Die Jünger haben gefragt, ja, wer ist der Größte? Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr überhaupt nicht mal in das Reich der Himmel rein. Da ist nicht mal die Frage vom Großwerden, sondern es ist eine wichtigere Frage. Hier ist die Frage, werden wie die Kinder, so werdet ihr in das Reich der Himmel kommen. Nun, das ist auch das Thema meiner Predigt. Ich möchte miteinander betrachten, was gerade Kinder ausmacht und was wir davon lernen können, um wirklich dieses in das Reich der Himmel einzutreten, auch in unserem Leben erleben zu können. Und dazu habe ich mir drei Punkte ausgesucht. Es gibt bestimmt mehr, aber auf drei Punkte möchte ich ganz besonders Aufmerksamkeit legen. Zum einen auf die Führung. Ein kleines Kind hat nicht die Macht, überall hinzufahren, überall hinzugehen, wo es will. Wenn es sagt, ich muss zur Musikschule, dann geht es zum Vater oder zur Mutter und sagt, ich muss zur Musikschule. Dann setzt der Vater sich ins Auto und bringt das Kind zur Musikschule. Das Kind muss nicht unbedingt den Weg kennen, aber es vertraut dem Vater, dass es ihn zur Musikschule führt. Und so ist auch mit uns Christen. Wir bitten Gott, Gott, ich muss ans Ziel kommen. Ich muss zum Beispiel eine Ausbildungsstelle bekommen, eine Arbeitsstelle. Bitte führe du mich dahin. Wir wissen jetzt vielleicht nicht, wo der Weg dahin läuft, aber wir wissen ganz genau, dass Gott da ist und dass er die Macht hat, uns zu führen, auf den Weg zu führen, wo wir hin müssen. Dazu haben die Schreiber der Bibel einige Verse aufgeschrieben, die uns das verdeutlichen. Jeremia zum Beispiel in 10,23 sagt, ich weiß, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. Das steht in Jeremia 10,23. Das sagt, wir Menschen wissen nicht, was besser ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich werde ein guter Arzt, aber ich werde ein schlechter Ingenieur. Oder ich kann sagen, ich werde ein guter Lehrer, aber ich werde niemals Ingenieur werden. Das weiß ich nicht, weil ich erstmal alles ausprobieren müsste, um zu schauen, ja, so wäre ich als Arzt, so wäre ich als Ingenieur, so wäre ich als Lehrer. Aber ich weiß es ja nicht. Und wenn nicht jemand da ist, der allwissend ist, der mächtiger ist, der mich auf den Wegen führt, dann werde ich niemals ans Ziel kommen. Und so müssen auch wir das von den Kindern lernen, dass wie Kinder auf ihre Eltern vertrauen, so auch wir auf Gott vertrauen dürfen, dass er uns führen wird. Oder Sprüche 10, Vers 24 steht, vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Wir verstehen nichts von unserem Weg. Deswegen sagt auch Salomo, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Und lass uns Psalm 37, Vers 5 aufschlagen. Psalm 37, Vers 5. Da steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und das ist es, was wir als Erwachsene, als Christen von den Kindern lernen dürfen. Wir dürfen sagen, Gott, führe mich zu diesem und diesem Punkt. Führe mich in den Himmel. Führe mich zu einer Arbeitsstelle. Führe mich da und dorthin. Und dann nicht so wie Kinder fragen immer, ja, wann sind wir endlich da? Wann kommen wir an? Sondern einfach vertrauen und sagen, Gott, du hast mich geführt. Du wirst mich auch weiterhin führen. Und ich vertraue dir, dass du mich an das Ziel bringst, wo ich hin muss. Und das ist es, was wir von Gott erwarten können. Dass er versprochen hat, er wird uns führen. Dann glauben wir ihm auch, dass er uns führen wird. Und wir dürfen aber nicht nur an die Leitung Gottes vertrauen, sondern auch an seine Versorgung. Ein Kind, wenn es Hunger hat, kommt es zu den Eltern und sagt, Mama, ich habe Hunger. Dann gibt die Mutter ihr etwas, dem Kind etwas, sei es eine kleine Süßigkeit vielleicht mal, aber auch was Nahrhaftes. Und so hat auch ein Christ die Aufgabe, wenn er Hunger hat, zu Gott zu kommen. Er kommt zu Gott und sagt, Gott, ich habe Hunger. Und jeder von uns hat in seinem Herzen bestimmten Hunger. Und wie wird der Hunger gestillt? Matthäus 4, Vers 4. Da steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Matthäus 4, Vers 4. Das ist es, was uns unser Hunger stillt und uns auch stärkt. Nun, was ist der Hunger, der in unserer Seele und unserem Geist ist? Der Hunger der Seele nach dem Prediger Salomo ist der Hunger nach ewigem Leben. In jeder Seele, die in uns als Ewiges eingebunden ist, strebt danach, ewig zu leben. Es will nicht, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Die Seele will ewig leben. Und immer wieder hören wir das in unserem Herzen, dass unsere Seele den Hunger hat, ich will ewig leben. Und nach Prediger Salomo ist es auch so, dass die Seele in uns den Hunger hat nach Freude, nach Glück, einfach nach der Freude im Leben, dass er sich freuen will. Das ist der Hunger unserer Seele. Was ist der Hunger des Geistes? Der Hunger des Geistes ist das Moralische, das Gute. Der Geist in uns will Frieden haben. Der Geist in uns will Liebe haben. Der Geist in uns will, dass wir Freude haben, dass Gerechtigkeit um uns herrscht. Und der Geist in uns will an etwas glauben. Und wir sollen auch so sein, dass wir diesen Hunger, den wir haben, bei Gott stillen. In diesem Fall gleicht das Reich der Himmel einem Jungen, der zu Hause wohnt und immer gutes Essen bekommt. Er geht zu seiner Mutter, die gibt ihm Essen, ein nahrhaftes Mittagessen und einen kleinen Nachtisch danach. Aber dieser Junge hat einen Nachbar und der Nachbar gibt ihm immer Süßigkeiten. Und irgendwann mal kommt es so weit, dass der Nachbarjunge oder dieser Nachbar dem Jungen immer so viel Süßigkeiten gegeben hat, dass er gar nicht mehr zu Hause essen will. Und so geht der Junge immer öfters zu dem Nachbar und irgendwann mal sperrt der Nachbar ihn ein, fesselt ihn, gibt ihm nichts mehr zu essen und lässt ihn einfach da verhungern. Das ist teuflisch, ja? Und genau das macht der Teufel auch. Er will diesen Hunger, den wir bei Gott, bei unseren Eltern stillen können, woanders stillen. Er reißt uns von Gott weg und möchte, dass wir den Hunger, den wir haben, den geistlichen, den seelischen Hunger, bei ihm stillen. Und dann fesselt er uns. Er gibt uns Sachen zu essen, die uns niemals beglücken werden. Er gibt uns Dinge, die uns niemals Freude machen werden. Und dann gehen wir zugrunde und kommen nicht in den Himmel, werden niemals in das Reich Gottes eingehen. Und das ist es, was wir haben. Wir wünschen uns ewiges Leben. Der Teufel, der bietet uns an. Vergängliches Glück, er bietet uns an, irgendwelche Irrlehren nachzufolgen, um da irgendwelchen Glück zu haben. Aber das ewige Leben finden wir nur bei Jesus und in dem Leben mit Jesus. Wir wünschen uns Freude. Die Seele verlangt nach Freude. Aber der Teufel, der will uns auch irgendwas anbieten. Aber er kann uns niemals große, echte Freude anbieten. Er gibt uns nur mal kurz einen Spaß, mal kurz ein bisschen Freude, aber wirkliche, tiefe Freude, wo wir danach wissen, es hat Sinn gemacht, was wir gemacht haben. Es war wirklich gut, was wir gemacht haben. Das haben wir nicht vom Teufel. Und unser Geist in uns, er will Frieden haben. Er will wirklich einfach zur Ruhe kommen und still sein. Was sagt der Teufel? Ja, irgendwo in dem Pazifik, wenn du auf eine einsame Insel gehst, ganz alleine bist, dann hast du Frieden. Oder wenn du meditierst, in welche fernöstliche Mystiken eintrittst, dann wirst du Frieden haben. Aber das ist alles nicht das Wahre. Den wahren Frieden werden wir nur dann haben, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Genauso sehnt sich in unser Innerstes nach wahrer Liebe. Aber was kann der Teufel uns anbieten? Er bietet uns so Vergängliches an, so Kleinigkeiten wie Besitz, Liebe zum Besitz, Liebe zu Geld, Unzucht, Hurerei. Das ist das, was der Teufel uns anbietet. Aber wirkliche, wahre Liebe findet sich daran nicht. Genauso ist in jedem von uns diese Suche nach der Gerechtigkeit. Wo ist endlich wirkliche Gerechtigkeit? Aber die kann uns der Teufel auch nicht bieten. Er bietet uns vielleicht einen Aktivismus an. Ja, wir kämpfen für die Gerechtigkeit des Menschen. Wir ziehen irgendwo in welche Boote übers Mittelmeer und retten Flüchtlinge. Aber das ist auch nicht Gerechtigkeit. Wahre Gerechtigkeit ist alleine bei Gott, der die Allmacht hat, auf der Erde die Gerechtigkeit zu schaffen. Genauso wünschen wir uns auch Glaube. Wir wünschen uns, dass wir etwas glauben können. Und wenn wir nicht an Gott glauben, dann bietet uns der Teufel an irgendwelche anderen Dinge zu glauben. An ihr Lehren, an den Naturschutz zum Beispiel oder an den Menschenrechte oder an die Tierrechte zu glauben. Aber das ist nicht der wahre Glaube, sondern der wahre Glaube ist bei Gott. Und deswegen bietet uns das Wort Gottes und die Gemeinde und das Leben mit Gott eine wirkliche Hungerstillung an. Eine wirkliche Stillung des Hungers, das wir in uns haben. Und das wünsche ich auch, dass wir als Christen erkennen, was der Hunger in uns ist. Dass wir erkennen, dass wir den Hunger nach einem ewigen Leben haben. Den Hunger nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Frieden haben. Und dass wir bei der richtigen Quelle suchen. Es ist heute so einfach, seinen Hunger irgendwie zu stillen. Es ist ganz einfach, mal kurz das Handy zu zücken, mal kurz ins Internet zu gehen. Da hat man wirklich keinen geistlichen Hunger mehr. Aber es ist wichtig, dass man nicht verhungert an leeren Speisen, sondern dass man wirklich die nahrhafte Speise nimmt. Und dazu sagt auch Petrus in 1. Petrus 2, Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wirklich satt werden wir nur, wenn wir in dem Wort Gottes und in seinem Werk dienen und auch in seinem Werk auch die Kraft holen. Nun, wenn der Hunger gestillt ist, dann geht es weiter, dann sind wir voller Kraft. Und jetzt ist die Frage, wie lernen wir mit unserer Kraft von den Kindern zu lernen? Ein Kind muss zugeben, ich kann nicht alles. Ein Kind, das sagt, ich kann alles, ich schaffe alles alleine, dem glauben wir nicht, weil ein Kind es einfach nicht kann. Egal, wie stark und wie groß es auch für sein Alter ist, es schafft es einfach nicht. Und auch ein Christ soll wirklich zugeben, dass er nicht schafft, alles alleine zu machen. Wenn wir jetzt 2. Korinther 12, Verse 9 und 10b aufschlagen, wenn wir sehen, wie Gott zu dem Verhältnis Kraft oder zu unserer Kraft steht. 2. Korinther 12, Verse 9 und 10. Und er hat zu mir, das ist Paulus, gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wirkliche Kraft ist nur dann, wenn wir zugeben, dass wir schwach sind. Und ich möchte das mit ein bisschen Physik erklären. In der Physik ist es so, wenn man Arbeit verrichten will, braucht man eine bestimmte Kraft. Und die bestimmte Kraft funktioniert nur dann, wenn eine Strecke zurückgelegt wird. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Auto mit 500 PS habe, es bewegt sich aber kein Millimeter, dann wurde keine Arbeit verrichtet. Es ist egal, wie viel 1000 PS ich habe, wenn es sich kein Millimeter bewegt, wenn eine Last kein Millimeter bewegt wird, wird gar keine Arbeit verrichtet. Das ist ganz einfach. Im Geistlichen ist es auch eigentlich ganz einfach, nur mit Folgendem zu erklären. Nämlich, Arbeit im geistlichen Sinne ist Kraft multipliziert mit dem Wirken des Geistes. Und Jungs, was ist das hier für ein Formelzeichen? Was ist das? Ein Bruch, richtig. Und der Geist wird gebrochen durch unseren Egoismus. Wenn wir sehr hohe Kraft haben, wenn wir zum Beispiel ganz schön singen können und der Geist wirkt dabei, aber unser Egoismus so groß ist, dass es die ganze Kraft des Geistes bricht, wird keine Arbeit verrichtet. Hier auch mal für euch, dass ihr seht, das ist so die Formel, die die Arbeit im Geistlichen darstellt. Und lasst uns mal darauf hinschauen, was die Kraft in unserem geistlichen Leben ist. Zum Beispiel kann meine Kraft im Geistlichen sein, ich habe hohes Bibelwissen. Ich kenne mich sehr gut in der Bibel aus, habe sie 70 Mal durchgelesen und es gibt wenige, die so wirklich so gut sich auskennen. Oder zum Beispiel, ich habe sehr hohes Einfühlungsvermögen. Ich bin seelsorgerlich sehr gut. Ich sehe sofort, welche Sorgen die Menschen haben. Ich sehe, was für Probleme die Menschen haben und kann auf sie eingehen. Oder ich habe ein sehr gutes Menschenverständnis. Ich kann seelsorgerlich sehr gut auf sie eingehen. Oder ich kann sehr gut reden. Menschen hören mir zu und sind gebannt und sind interessiert an dem, was ich sage. Oder zum Beispiel, ich kann sehr gut singen. Ich treffe immer den Ton und Leute, die mir zuhören, sagen, Mann, kann der gut singen. Also ich rede nicht von mir. Und deswegen ist es gut, wenn man diese Kraft hat. Aber diese Kraft bringt alles nichts, wenn sie nicht im Geist gewirkt wird. Und das ist auch, was hier Paulus bemerkt hat. Die Kraft bewirkt alles nichts, wenn nicht der Geist dabei wirkt. Wenn der Heilige Geist nicht sein Wirken dabei hat, bringt es nichts. Das habe ich auch sehr bald gemerkt, als ich angefangen habe zu predigen, dass ich auch manchmal eine halbe Stunde lang predigen kann, aber die Leute verstehen das einfach nicht. Ich kann das noch 100 Mal sagen, aber das kommt nicht an, wenn nicht der Heilige Geist in ihrem Herzen wirkt und es zum Verstehen bringt. Und dann ist noch weiter, dass man merkt, es kann der Heilige Geist wirken, aber wenn das Problem ist, dass mein Egoismus, mein Ich so groß ist, dass ich nur singe, damit die anderen mich sehen, dass ich nur predige, damit die anderen mich sehen, dass ich nur mit anderen Menschen rede, um zu zeigen, wie gut ich mit Menschen umgehen kann. Wenn das wirklich so ist, dann bewirkt es alles nicht. Dann wird, wie hier in der Formel steht, die Kraft, die wir haben, durch ein Ego so gebrochen, dass der Geist, egal was hier steht, hier kann auch vielleicht 100 stehen, ja? Aber wenn hier der Ego auch auf 100 ist, dann steht hier nur 1 und dann ist die Kraft gar nichts. Dann können wir tun, was wir wollen, aber die Arbeit wird nicht verrichtet. Aber wenn wir zugeben, dass wir schwach sind, dann ist die Folge davon, dass der Heilige Geist wirkt. Wenn wir zugeben, dass in uns so wenig Kraft ist, dass wir die Hilfe Gottes brauchen, dann wirkt der Heilige Geist. Und wenn dann der Geist auf unendlich, wenn die unendliche, ewige Kraft des Heiligen Geistes wirkt, dann ist es eigentlich fast egal, wie stark unsere Kraft war. Weil wenn es einmal unendlich ist, ist es egal, ob es jetzt 1 oder 5 war. Unendlich ist unendlich. Und wenn die unendliche Kraft des Heiligen Geistes wirkt, dann ist es genau das, auf was es ankommt. Und wir sollen auch in unserem geistlichen Leben zugeben, dass unsere Kraft niemals ausreichen wird, bei Menschen etwas zu bewirken, was wir vorhatten oder was wir wollten. Und so möchten wir auch, wie Zacharia sagen, in Zacharia Kapitel 4, Vers 6, Zacharia Kapitel 4, Vers 6 steht in der zweiten Vershälfte. Zacharia 4, Vers 6 in der zweiten Hälfte. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und das sollen wir auch von den Kindern lernen, dass sie wirklich wie die Kinder, die keine Kraft haben, auch wir im Geistlichen, in einem Bereich sind, wo wir wirklich wenig bis zu keine Kraft haben. Und dass wirklich wir jedes Mal, wenn wir einen Dienst tun, jedes Mal, wenn wir mit einem Menschen reden, dass wir dann wirklich Segen davon haben, dass die Menschen um uns herum Segen haben, dass es was bewirkt. Sonst kann es sein, dass wir vielleicht ein gutes Einfühlungsvermögen haben, aber eine Stunde lang mit einem Menschen reden können und nicht einmal merken, dass dem seine Mutter gestorben ist oder dem sein Bruder gestorben ist. Wenn wir nicht darum beten, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart, von denen wir nichts wissen, dass wir nicht den Heiligen Geist um seine Hilfe bitten. Und das ist auch, was uns wieder zurückbringt auf Matthäus 18. Wenn wir nicht wären wie die Kinder, nicht in unserer Kraft wären wie die Kinder, zugeben, dass Gott die Kraft hat. Wenn wir nicht wären wie die Kinder in der Frage der Führung, dass Gott uns führt. Wenn wir nicht wären wie die Kinder in der Frage des Hungers, dass wir bei Gott unseren Hunger stillen, werden wir niemals was erreichen. Aber wenn wir so wären wie die Kinder, dann werden wir in das Reich der Himmel kommen. Und das wünsche ich auch uns allen, dass wir in der Zukunft sehr darauf bedacht sind und sehr darauf achten, wie wir unser Leben führen. Dass wir, so wie in Vers 4 steht, 18 Vers 4, dass wir uns selbst erniedrigen. Dass wir nicht meinen, je größer ich bin, je mehr Gaben ich habe, desto größer bin ich. Nicht je klüger ich bin, nicht je einfühlender ich bin, nicht je mehr ich mich in der Bibel auskenne, nicht je größerer Theologe ich bin, wirkt der Heilige Geist. Sondern je mehr der Heilige Geist wirkt, je mehr wir kleiner werden, desto größer wird das Wirken des Geistes. Und das wünsche ich auch jedem Einzelnen, der hier im Raum anwesend ist. Dass ihr begreift, dass wirkliche geistliche Arbeit, dass wirkliche Größe im Reich Gottes nur dadurch geschieht, wenn wir demütig werden, wenn wir erniedrigt werden, wenn wir werden wie die Kinder. Und zum Schluss Matthäus 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Amen.